Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella, by Wiki Folio. Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella.
Ja, herzlich willkommen zum 18. Mal bei Inside Umbrella, powered by Wikifolio. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und der Richie Dobetsberger ist wieder mein Gast. Du bist heute nicht alleine da, weil wir begrüßen den Louis. Servus, Louis.
Hallo, grüß dich, ja.
Das warst du, Richie, aber du stellst uns kurz den Louis vor.
Ach so, ja, gerne. Der Louis, der hat sich vor ein paar Monaten bei mir gemeldet, weil er ein Praktikum machen möchte. Und Das geht jetzt los, ja. Das ist gerade der Anfang. Und vorgestern haben wir uns das erste Mal gesehen und hat ja doch schon bei der Webseite bei Mumak und Me mitgeholfen.
Mumak und Me heißt das.
Mumak und Me.
Market and Me ist mein King. Beim täglichen Wiener Börse-Party-Podcast. Na, Mumak Me, große Empfehlung, steht in den Shownotes drin. Ihr haut da ordentlich Content raus. Letzte Episode hast du die Lina mitgenommen, heute den Louis mitgenommen. Der Tiberius war auch schon da. Die Lina hat gesprochen, der Tiberius nicht und der Louis spricht auch kurz. Und gib doch mal dem Louis kurz das Mikrofon.
Ich gebe ihm gleich das Mikrofon, dass er sich selbst vorstellen kann.
Ja, machen wir das so.
Ja, hallo, ich bin der Louis. Ich mache jetzt ein Praktikum bei Richie, bei Mumak und bin seit Anfang dieser Woche dabei und freue mich sehr darauf, jetzt eine ganz tolle Zeit und eine coole Zeit zu haben, wo ich auch viel mitnehmen werde. Ja, ich freue mich auch, heute dabei sein zu können.
Wir haben im Vorfeld kurz geplaudert, also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Was werden so deine Aufgaben sein bei Mumak?
Ja, das wird, denke ich, relativ divers sein. Ich glaube, ich möchte einfach bei allem mal so ein bisschen reinschnuppern. Ich finde es nämlich eine super, super interessante Thematik, dieses ganze Social Trading auch. Mhm. Und bin deswegen mal ganz gespannt, was da auf mich zukommt.
Und dich als junger Mensch verbindet in Wahrheit auch das Interesse am Kapitalmarkt mit dem Produkt vom Richie, nehme ich an, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und wie ist das geweckt worden, wenn ich noch neugierig fragen darf, von der Schule, Freundeskreis oder selbst in Initiative?
Ich würde sagen, es war so eine Mischung aus allen genannten Punkten. Und da bin ich eben auch auf Wikifolio dann gestoßen und dann eben auch relativ zügig auf Richie und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Da bin ich dann bei der Sache geblieben, so ein bisschen.
Na dann herzlich willkommen in dieser Bubble. Lieber Louis und lieber Richie, schön, dass du das auch machst. Ich arbeite auch immer gern mit der Next Gen irgendwie. Und schön, dass so viele junge Leute sich da weiterbilden und Interesse am Kapitalmarkt mitbringen. Richie, wir steigen ein, Folge 18. Ich beginne wie immer mit der Bottomline. Wir nehmen auf am 10. Juni, senden am 11. Juni unsere insgesamt 18. Folge, die 6. im Jahr 2026. Und wir haben ein gemischtes Bild. Wir haben einen Mittelkurs 3.410, Start war 100, also 3.300% plus. Und das Ganze sind knapp 30% per anno, aber heuer doch 14,5% minus year to date. Darüber sprechen wir dann noch. Das investierte Kapital ist von 159 auf 137 Millionen Euro retour gegangen, also etwas mehr als die Preiseffekte. Da wurde auch Kapital abgezogen. Handelsvolumen bleibt stabil bei 16 bis 17 Millionen Euro im Monat. Gut, dann würde ich mal sagen, beginnen wir gleich mit dem Bigger Picture, also langfristig alles top, kurzfristig ein bisschen eine Formkrise unter Anführungszeichen. Wir haben im Vorfeld gesprochen, du bist maximal entspannt drauf. Reflektier mal kurz die letzten Wochen und die Performance, mit der du heuer, glaube ich, nicht zufrieden sein kannst.
Ja, ganz klar, der Markt ist generell gar nicht so schlecht gelaufen, nämlich, und das ist natürlich dann immer doppelt tragisch, wobei man natürlich immer allen viel vergönnt, aber man möchte dann auch oben dabei sein, klarerweise. Wir sind ja auch ein bisschen Sport, sind ja beide Sportler oder es gibt sehr viele Sportler und möchte immer vorne dabei sein. Das zu dem Thema. Von der Performance selbst, wie sich die ergibt, das ist einfach tatsächlich, wie wir schon auch schon im Vorfeld besprochen haben, das sind Entscheidungen gewesen, die sich eben dementsprechend dann auch nicht so erfüllt haben. Es ist natürlich die Strategie, die Umbrella-Strategie, eine Strategie, die stark auf geowirtschaftspolitische Situationen reagiert, das heißt auch Geopolitik. Und in der Geopolitik gibt es eben aktuell fast keine Dogmen mehr, beziehungsweise es ändert sich sehr rasch, sagen wir es so. Wie diese Performance entstanden ist oder eben auch nicht Performance, ist einfach oder ist tatsächlich so zu erklären, dass während der Schließung oder im Zusammenhang mit der Krise im Mittleren Osten, Nahen Osten und der Schließung der Straße von Hormuz sehr stark auf Ölwerte gesetzt wurde, Öl und Cash zu dem Zeitpunkt, und diese Umstellung im Wikifolio und in der Strategie hat sich einfach nicht erfüllt. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz kurz erklärt.
Du hast schnell reagiert, wie du das immer machst, was auch für die 30% per anno, die wir stehen haben, doch jetzt seit 14, 15 Jahren verantwortlich ist. Manchmal funktioniert es nicht. Ich habe ein bisschen in den Backtest reingeschaut von deinem Wikifolio. Backtest kann man nicht sagen, weil es ja immer live war in Wahrheit. 2021 war auch so eine Phase, wo es nicht so gut gelaufen ist. Welche Learnings nimmst du aus solchen Phasen mit? Weil die Strategie, die steht ja eigentlich.
Ja und nein.
Ja und nein, okay.
Bin ja, ja, ja ist, man nimmt immer Learnings mit und versucht natürlich auch die Anpassungen dementsprechend auch zu generieren. Die Umbrella-Strategie ist eine sehr flexible Strategie und die Veränderung ist die einzige Konstante. So, deswegen Learnings versucht man hier mitzunehmen. Die Situation vergleichbar mit 2021 ist nur semi, beziehungsweise ist halt immer unterschiedlich. Auch damals war es so, dass sehr stark zu Beginn nach der Covid-Krise eben diese Moderna, BioNTech-Unternehmen sehr stark gelaufen sind. Und dann hat es tatsächlich danach eben fast so wie jetzt, ist es eben zu Umänderungen, Umschichtungen gekommen. Das hat damals zu einem Drawdown von 25-28% geführt. Tatsächlich sieht man in der Grafik aber relativ schlecht, weil das natürlich ein längerer Zeitrahmen gewesen ist und weil es das Chart, so wie es sich hergibt, eben das die letzteren Kurse stärker darstellt. Also wir sind hier im Drawdown im aktuellen Bereich vom maximalen All-Time-High, das ja auch heuer erreicht wurde mit ungefähr 4.400. Mhm. Was eben damals sehr ähnlich gewesen ist, ist einerseits der Drawdown, aber was anders war, es sind die Umstände zu dem Zeitpunkt, und die ändern sich tatsächlich eben aufgrund der Geowirtschaftspolitik immer. Und davon und daraus muss man halt dann auch wieder die Lehren ziehen, und auch hier bin ich sehr optimistisch, dass man in der Umbrella-Strategie diese ziehen kann. Und was eben diesen Drawdown selbst verursacht und warum das der so hoch ist, dass das auch so erklärt. Das ist natürlich eine sehr konzentrierte Strategie, und in dieser Konzentriertheit ist es natürlich so, dass wenn man nicht vollständig recht hat oder wenn es hier zu solchen Marktturbulenzen kommt, dass bei hier sehr rasch auch stärkere Drawdowns mitgenommen oder produziert werden können. Das ist ein Nachteil. Ein Vorteil ist, man kann natürlich auch zukünftig wieder darauf reagieren und rascher reagieren. Und das ist das Ziel, das auch wieder zu schaffen und zu machen.
Ich bin jetzt seit 40 Jahren im Markt, habe bei einer österreichischen Großbank, wie ich glaube, eine tolle Ausbildung genießen dürfen mit tollen Lehrbüchern. Die kannst du alle vergessen und zerreißen, weil der Markt ist natürlich faster geworden. Auch die Möglichkeiten für Privatanlegerinnen und Privatanleger. Du bist jetzt, sagen wir mal, 15 Jahre immer professionellerer Investor geworden, hast tolle Sachen aufgesetzt. Wir haben die Lina zu Gast gehabt, wir haben jetzt den Louis auch zu Gast, wir haben die Mumak und so weiter. Faktor Trump haben wir natürlich auch alle nicht gelernt. Inwieweit ist vieles, was jetzt passiert, nur auf diese eine Person zurückzuführen, oder ist es einfach der Markt, der sich so dramatisch verändert hat, auch mit den Akteuren, mit den ganzen aktiven Portfolios, die da ETF-Sparpläne reinkaufen, immer die gleichen Titel, dass sich Pattern so schnell verändern, dass man da justieren muss einfach, auch die Umbrella-Strategie?
Ja, das spielt, glaube ich, tatsächlich immer eine Rolle. Es gibt immer auch Strategien, die zu gewissen Zeiten, das postuliere ich auch immer, jede Zeit hat ihre Strategie, jede Zeit hat ihre Stärken, aber auch Schwächen. Das Ziel ist eben, die Veränderung ist die einzige Konstante, darauf auch mittel- und langfristiger zu reagieren, beziehungsweise kurz, also wie soll man sagen, rasch ist möglich, darauf zu reagieren und sich anzupassen. Die Situation oder die gesamte Situation auf deine Frage zurück, Trump oder Gesamtmarkt, ich glaube, dass es tatsächlich eine Kombination ist. Ja. Trump passt sehr gut in so ein sehr volatiles Feld hinein. Man sieht jetzt, dass einzelne Sparten, wenn man sich eben die Indizes auch anschaut.
Trump passt immer die Rettung, die draußen laut vorbeifährt, haben wir on tape, ja, passt.
Ich glaube, das ist schon ständig, wenn man von
vom Trump
reden kommt.
Ich habe keinen Sample-Button oder so, ja.
Ich traue mir schon fast das Wort nicht mehr in den Mund zu nehmen, weil dann fahren wahrscheinlich jetzt die Feuerwehr auch noch gleich vorbei.
Steckt auf Trump-Pad drinnen, Trump irgendwie oder so, ja.
Ja, aber ich glaube, dass tatsächlich der Markt viel, wie ich schon gesagt habe, viel schneller geworden ist. Es ändern sich auch hier immer die Patterns. Es sind immer unterschiedliche Player am Markt. Die einen bleiben, die anderen gehen. Und die, die länger bleiben, die müssen sich ohnehin immer anpassen. Deswegen sehe ich das jetzt jetzt gar nicht so, auch wenn ich jetzt nicht happy bin mit der Performance, muss ich sagen. Nur das ist eben ein Kerngebiet der Umbrella-Strategie, dass man sich mittel- und langfristig anpasst. Jetzt ist es so, dass eben, wie schon gesagt, dass diese ETFs eine wichtigere Rolle spielen. Man darf nicht vergessen, es ist, kommen die größten IPOs der Geschichte mit SpaceX, das steht auch natürlich an. Es werden Bullmarkets gehandelt, das heißt, es werden Aktien oder Dinge gehandelt, die vor 10 Jahren noch gar nicht gewusst hat, dass man auf das wetten kann. Nenne nur die Entführung von Maduro in Venezuela. Auch das ist jetzt mehr oder weniger on the market. Es verändert sich sehr stark und dann wieder der Rückschluss zum Trump. Es wird hier sehr dereguliert auch in den USA und es wird immer mehr gamifiziert und das, glaube ich, ist schon ein Faktor, den man am Aktienmarkt immer mehr berücksichtigen muss. Diese rigiden Strukturen, diese Dogmen, die es einerseits in der Politik gegeben hat und in den Märkten gegeben hat, die brechen halt aufgrund der Zeitachse und der aktuellen Situation immer schneller auf. Stichwort Artificial Intelligence. Und deswegen erhöht sich auch die Volatilität und oder hat sich diese Volatilität auch erhöht. Und das ändert natürlich auch mittelfristig sicherlich die Umbrella-Strategie weiter.
Wir haben jetzt in den vergangenen Monaten immer wieder über die Strategie gesprochen und es gibt jetzt versus Vormonat doch eine bedeutende strategische Neuausrichtung und auch wieder nicht, weil wir haben jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft gehabt und du hast ja immer diesen Kader, diesen großen mit Ersatzbank und so und es sind einige Player, die wir eigentlich eh schon kennen, wieder neu aufgenommen worden. Titel, die du immer beobachtest, sind wieder in der Strategie drinnen. Öl ist noch immer stark gewichtet, aber doch mächtig zurückgefahren worden. Steigen wir mal in die Strategie ein und beginnen mit Tesla als jetzt aktuell größten Wert zum Stichtag der Aufnahme. Bitte.
Tesla, der größte Wert mit rund 14-15%, ist ein Unternehmen, das auch jeder kennt. Elon Musk ist eben hier auch sehr tatkräftig involviert. Auch einer der Mitbegründer war er ja nicht. Erst der Erstinvestor, der Erstgroße, der dann das Unternehmen übernommen hat und dann den eigentlichen Founder ja ersetzt hat, ersetzen hat lassen, wie auch immer.
Klingt nach Game of Thrones.
Der Typ ist wie Game of Thrones, aber no offense. Hallo Elon, ich hab dich lieb. Ja,
Kollegen von Ziemlich gut veranlagt haben einen eigenen Elon Musk Jingle sogar gehabt. Ja, genau. Ganz kurzer Zwischenstep, weil es das du zuerst erwähnt hast und wir jetzt über Tesla reden. SpaceX kann man ja direkt nicht zeichnen bei einer Social Trading Plattform. Was kann das für Tesla heißen jetzt in der Short Term? Hast du da...
Ich spekuliere tatsächlich, dass das durchaus volatil werden kann in der Spekulation selbst. Wie auch immer, Tesla selbst ist ja auch in SpaceX investiert. Genau. Und das nächste ist, wenn man Elon Musk sich auch anhört und wenn man ihn auch für irre erklärt und trotzdem aber realisiert, dass er einer der entscheidendsten Persönlichkeiten in der Gegenwart ist.
Ich glaube, das ist die Analyse.
Ja, dann muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass Tesla mit der Philosophie, wie das Unternehmen aufgebaut wird, mit den Ideen, die dahinter stecken, ich nenne mal die Grundidee Elektroauto, kein Verbrennungsmotor, fahrbar auch am Mars oder woanders, mit Optimus, einem Roboter, der gebaut werden sollte, mit Batterietechnologien und Batterien speichern, die auch im Weltall gespeichert und aufgeladen werden könnten. Wenn man alle diese potenziellen Möglichkeiten heranzieht, ist es halt trotzdem ein Unternehmen, das nicht nur als reines Autounternehmen gesehen werden könnte. Und deswegen ist es auch immer wieder in der Umbrella-Strategie vorhanden. Und deswegen und auch natürlich aufgrund der beim Einstieg vorhandenen charttechnischen Situation ist es eben auch so hochgewichtet und dabei aktuell.
Mhm. IBM ist auch ein alter Bekannter, jetzt Nummer 2 Gewicht zum Stichtag. Überrascht mich auch nicht in der Bigger Picture Einordnung deiner neuen Strategie.
Ganz genau, Quantencomputing, ganz entscheidender Faktor. Zu Beginn beim Einstieg, der so im Bereich Ende, ja, Ende Mai stattgefunden hat, Einengung der Bollinger Bänder, Ausbruch, dann eben hochgewichtet, das war der Grund, wieso das IPM hineingekommen ist, rein charttechnisch, in die Strategie und eben auch in das Wikifolio Musterdepot. Und hier muss man halt ganz ehrlich sagen, IPM ist hier eben auch ein Player, der eine ganz entscheidende Rolle, weil eben marktführend im Quantencomputing-Bereich tätig eine Rolle spielt, ja, und leidet aber natürlich jetzt auch aufgrund der hohen Volatilität, will jetzt gar nicht schön reden.
Ja, das Part of the Geschäft, wo man aber auch immer gerne die guten Seiten mitnimmt, also insofern sehe ich das alles auch sehr entspannt. Eli Lilly, ein Wert natürlich, wir kennen deinen Pharma-Hintergrund natürlich, war immer ein bedeutender Bestandteil, auch die Branche deiner Strategie, jetzt mit 10,7% der größte Vertreter aus der Branche und auch ein Top-3-Titel im Wikifolio. Was ist da die Investment-These aktuell jetzt, Richie?
Eli Lilly hat eine unglaubliche Pipeline. Ja. Also das ist eine langfristige
Investment. Also doch ist ein Ölwert wegen der Pipeline.
Spaß, ja, bei, ja.
Spaß beiseite.
Ja, du mehr oder weniger streust jetzt Salz in meine Wunde, aber auf genau. Das, glaube ich, kommen wir gleich noch. Ja. Eli Lilly, eine unglaubliche Produkt-Pipeline in der pharmazeutischen Industrie. Und die spielen halt wirklich dieses Metabolismus-Thema hoch und nieder. Ja. Und mit der Tablette, Abnehm-Tablette, auch das Potenzial, das diese Präparate haben, was ja viele unterschätzen, weil das geht ja in den Bereich bis zu Cholesterinsenker, Statine, bis zu Diabetes, also dieses Abnehmen-Thema. Ja. Das hat ja einen riesen Rattenschwanz. Ja. Da geht es ja dann nicht nur um, ich habe jetzt mal 20, 30 Kilo weniger, da geht es darum, kann mir mehr bewegen, das heißt, da geht es darum, ich habe bessere Cholesterinwerte, das heißt, geht es darum, ich bekomme kein Diabetes und da geht es darum, ich bekomme keinen Krebs. Und diese Faktoren, die sind halt einfach einmal unglaublich, wie man sich die Lebensqualität erhöhen kann als Person und wie man länger, gesünder und auch kognitiv stärker, weil auch Alzheimer spielt in diese Rolle langfristig, eine Rolle spielen könnten. Und das ist halt der Case jetzt bei Eli Lilly. Die haben das früh erkannt, sind sehr stark, haben regulatorisch, haben ja Novo Nordisk auch schon drinnen gehabt. Bin auch eigentlich ein großer Fan von Novo Nordisk, aber eben Eli Lilly als Mitbewerber hat halt hier den Vorteil, dass die USA uns in Europa da schon um einiges weiter vorne sind, in der Form, dass Unternehmen besser behandelt werden als wie bei uns. Es ist auch hier kein Offense, aber vielleicht ein Aufruf auch an die Politiker und Politikerinnen, vielleicht darüber nachzudenken, warum Unternehmen dann in die USA auswandern und in Europa wir doch immer mehr an Fahrwasser oder an Dynamik verlieren, wenn es darum geht. Und Eli Lilly ist halt eben hier der Kontrahent zu Novo Nordisk, der das einfach ganz anders, ganz besser gemacht hat, machen hat können. Kein Vorwurf rein an Novo Nordisk, aber das ist einfach das Regulatorium ein ganz anderes. Und die haben das geschickt gemacht, haben das stark ausgebaut und sind jetzt mitunter einer der wertvollsten pharmazeutischen Unternehmen der Welt geworden und haben charttechnisch und auch fundamental einen unglaublichen Run und deswegen mit 10% gewichtet und auch aktuell eben ein ganz anderes Spiel als Technologie oder eben auch Ölwerte.
Ebenfalls bei 10% gewichtet und ich muss ein bisschen schmunzeln, ein Hall of Fame-Titel in deiner History natürlich mit der Rheinmetall. Voriges Monat haben wir es noch als Love Trade bezeichnet, ob man so einen Titel, wenn er verkauft wurde, stark gefallen ist, einfach aus Liebe wieder aufnimmt. War es jetzt ein Love Trade, die Entscheidung, oder worauf basiert die Wiederaufnahme?
Die Wiederaufnahme basiert tatsächlich darauf, dass niemand die Rheinmetall anscheinend mehr mag. Ja, es ist ja anscheinend hier
ein Hate Trade.
Ja, es ist jetzt, glaube ich, da ganz offen drüber reden. Ich
meine, antizyklisch ist, ja, auch, es ist auch ein Thema.
Ja, es ist ein Unternehmen, das, glaube ich, aktuell wirklich niemand mag. Das ist aus welchem Grund auch immer. Das niedrigste Analystenziel liegt bei 1408 sourcemarketscreener.com. Also das kann auch jeder selbst nachsehen. Es gibt ja viele Bewertungsportale. Man kann natürlich auch auf mumag.me gucken. Da sieht man auch die Analystenziele der einzelnen Unternehmen in der Umbrella-Strategie. Wie auch immer. Hier ist es so, dass der aktuelle Kurs aber weit darunter ist. Wir liegen hier bei 1200 geradeaus. Jetzt gerade am 10. Juni um 12.31 Uhr. Und was eben aber hier noch eine Rolle spielt bei der Rheinmetall, ist nicht nur, dass die Analysten da sehr weiterhin sehr positiv sind. Wir reden hier eben von einem Potenzial von 20%, dann sind wir beim niedrigsten Kursziel, ja. Mhm. Sondern es ist auch, dass sich hier ein Boden gebildet haben könnte, charttechnisch. Es gibt hier aus unserer Perspektive potenziell eine starke Unterstützung um 1100. Das ist auch, wo das Unternehmen also Anfang oder Mitte Mai hingefallen ist. Da sind wir dann irgendwo bei 1097 gewesen, sehe ich da gerade, zumindest auf meinem Schummelzettel. Und
sehe ich gar nicht, den hast du im Computer.
Ja, den habe ich im Computer, der Schummelzettel, der heißt doch Schummelzettel.
Okay. Der heißt Schummelzettel.
Der heißt Schummelzettel, na klar. Ja. Und da ist es so, dass hier die Fundament, dass hier sehr viel Negatives jetzt eingepreist ist.
Ja.
Und das ist der Grund, wieso dass es wieder hochgewichtet worden ist. Und ist ein Unternehmen, das, glaube ich, ja von der, wenn man es rein fundamental betrachten würde, sehr stark ist und auch technologisch, ich glaube, viele, man darf nicht übersehen, wie hoch der Burggraben für Unternehmen in der Verteidigungsindustrie ist und wie stark die Rheinmetall dort involviert ist, insbesondere in Deutschland. Und Deutschland hat eine Ausgabe in der Verteidigungsindustrie von nicht ganz 100 Milliarden Euro. Und ich glaube, das ist was, was man sich immer überlegen kann. Aktuell natürlich ein Hate-Wert, wenige wollen's, viele spekulieren nicht damit, aber who knows, aktuell ist es deswegen drinnen, weil es ein unterstützender Wert sein könnte.
Es geht ja nicht um mich, aber gerade ich liebe diese Strategie, ganz im Speziellen nochmal Werte, die gerade überhaupt nicht beliebt sind, zu kaufen. Gut, Thema wechselt hin zu etwas, was mich auch wiederum nicht überrascht, so wie ich überhaupt diese neue Zusammensetzung doch als Best of Ricci neue Positionierung sehe, mit aus meiner Sicht wenig Überraschungen, die alle eine Rolle in deiner Historie auch spielen. Apple mit 10%, um das noch final einzureihen, was die großen Neulinge betrifft, wundert mich auch nicht.
Ich freue mich und ich bin jetzt auch nicht verwundert, dass es dich nicht wundert, mich jetzt auch nicht gewundert.
Ja.
Apple hat das riesen Ökosystem, ja, dieses, die haben die Hardware. Jetzt redet ja jeder über KI und Artificial Intelligence und über die Chips und, ja. Fair enough. Das Ding läuft, die Dinger laufen, wie Teufel komm raus. Es gäbe es kein Morgen und es würde bald in jedem von uns auch noch 15 Chips sitzen. Apple hat halt eine Öko-Infrastruktur, eine Ökologie, ein eigenes Ökosystem aufgebaut darum. Ja. Also es ist ja nicht nur wie Steve Jobs damals mit BlackBerry die Tastatur, die Plastiktastaturen kritisiert hat und dann eben das iPhone, das erste herausgebracht hat, sondern Apple hat sich ja weiterentwickelt. Da gibt es jetzt der iPhone, da gibt es eben die MacBooks, da gibt es also hier die Laptops, dann haben wir in der weiteren Folge die Betriebssysteme, das Betriebssystem, aber alles auch integrierbar. Die Cloud, die Apps, Apple. Also
ja,
wie gesagt, das Unternehmen hat einen riesen Cashpolster und steht fundamental sehr stark
da. Das hätten wir jetzt filmen müssen natürlich, weil das Gesicht dazu hätten wir jetzt braucht natürlich.
Ja, ich habe ja.
Du hast es eh, nein, man hat es eh verstanden.
Ja, weil, ich wollte, dass du schmunzelst, aber du hast es dreimal
gesagt. Ich habe gerade gedacht und dich nicht angeschaut, erst nachher angeschaut, aber ja, es ist natürlich eine wichtige Herleitung. Und wir kommen jetzt zu jenen Titeln aus der Energiestrategie der vergangenen Monate, die du im Portfolio gelassen hast, mit weit weniger Gewicht als früher. Die möchte ich auch irgendwie zusammenfassen jetzt einmal, die ConocoPhillips und die Occidental Petroleum, beide so etwas über 9% gewichtet. Warum diese beiden Titel jetzt als eher Schwergewichte aus der Energiebranche in der Strategie geblieben? Fragezeichen, scheiß deutscher Satz.
In der Strategie geblieben deswegen, weil charttechnisch nicht so schlecht, ja. Also es hat hier potenzielle Bodenbildung gegeben bei beiden Unternehmen. Das ist der erste Wert. Der zweite Faktor ist, dass diese Unternehmen mit dem aktuellen Ölpreis Geld drucken. Und auch wenn das der Markt nicht sieht, obwohl der Markt immer recht hat, könnte es passieren, wenn das der Markt zu sehen beginnt, dass diese Unternehmen ein sehr gutes Potenzial haben könnten. Das ist der einfache Grund. Das ist charttechnisch unterstützt, sage ich mal, in der aktuellen Gewichtung. Und die Idee, dass Öl, wenn weiter in dem Bereich zwischen 80 und 100 bleibend, diese Unternehmen wahre Gelddruckmaschinen sein könnten und sind. Auch deswegen, weil in Nordamerika und auch generell im amerikanischen Markt beheimatet und völlig unbedarft sind von einer Schließung der Straße von Hormuz, also wirklich komplett und völlig, und deswegen die rein vom WTI-Preis, also beim Ölpreis, West Texas Ölpreis profitieren können. Und unter den aktuellen wirtschaftspolitischen Situationen, die die USA vorantreiben, den Energiehunger, der dort entsteht, die eben auch hier, oder dass man hier die Meinung ändern könnte. Und Energie ist ja generell, das war ja auch eine These der vorherigen Öl- und Energieausrichtung, Energie ist für Innovation notwendig, weil ohne Energie wird es einfach keine Artificial Intelligence geben. Ohne Energie funktionieren keine Podcasts, keine Apps, es funktionieren keine Elektroautos, es funktioniert relativ wenig, ja, und deswegen Öl ein ganz entscheidender Faktor, und insbesondere in der aktuellen Situation sind diese beiden Unternehmen deswegen noch drinnen.
Dann bleibe ich bei einem Duo, Microsoft und Palantir, beide jetzt mit etwas über 8% zu sehen, beides Re-Entries, kann man mal sagen, in der Strategie, lange Begleiter deiner Ideen, deiner Recherchen, deiner fundamentalen und charttechnischen Beobachtungen. Warum die beiden jetzt wieder reingenommen? Fragezeichen.
Die sind tatsächlich reingekommen, weil es eben mit Ende Mai da ein starkes Ausbruchsszenario bei beiden gegeben hat. Einengung der Bollinger-Bänder, Ausbruch von einer Seitwärtsbewegung. Und in der Vergangenheit waren das immer sehr starke Thesen in der Umbrella-Strategie. In der aktuellen Situation sind beide Unternehmen wieder dorthin zurückgekommen, wo sie mehr oder weniger vom Start gewesen sind, wie diese Ausbruchsbewegung die Ausbruchsbewegung eingesetzt hat, sogar noch auf eine Unterstützung wieder zugewandert. Deswegen haben sich beide bis zum aktuellen Datum heute Podcast nicht dahingehend entwickelt, wo sie sich wie entwickelt hätten können, wenn sie der Umbrella-Strategie gefolgt wären.
Dann haben wir finally noch einmal Energie mit der Nordex, ein bisschen ein anderer Player als die bereits besprochenen Titel, auch da noch um eine kurze Beschreibung der Situation.
Bei der Nordex ist es so, dass es hier um Windenergie geht und Europa versuchen sollte, energieunabhängiger zu werden, und Windenergie natürlich hier eine wichtige Rolle spielen könnte, neben der Solarenergie klarerweise. Und in Europa und Deutschland gibt es jetzt nicht so viele große Windenergiehersteller. Europa selbst, Vestas, glaube ich, auch ein bekanntes Unternehmen, Nordex ein anderes. Beim Einstieg war es auch hier so, dass es hier ein schönes Ausbruchsszenario gegeben hat. Aktuell bewegt sich auch hier das Chartbild aus unserer Perspektive weit schlechter als erwartet oder erhofft, und ist ein Unternehmen, das noch in der Umbrella-Strategie deswegen vorhanden ist.
Mhm. Noch ist sowieso immer ein Wort, das kann sich immer schnell was ändern, deswegen haben wir auch immer den Zeitstempel auf der Folge drauf. Lass uns nochmal das Portfolio kurz subsumieren. Du hast auch den Cash-Anteil wieder massiv zurückgefahren. Also die Entscheidung, wieder in den Market zu gehen, breit diversifiziert entlang deiner Perspektiven, die du im Research gut findest.
Ganz genau. Also es ist ja Eigentlich sehr klassisch. Es ist jetzt wieder viel höher in Werte, in im Aktienmarkt positioniert, aber viel breiter aufgestellt. Wenn man sich aktuell die Umbrella-Strategie und das Portfolio ansieht, dann sieht man eben hier durchaus eine Aufteilung in 40% Technologie, 19% Energie, 15% Industrie, 14% zyklische Güter und um die 11% eben mit Eli Lilly als Pharmawert in der Pharmaindustrie. Also das ist eigentlich ein klassischer Aufteilungsfaktor, der hier wieder auf den Gesamtmarkt gelegt worden ist.
Mhm. Im Juli ist der zweite Donnerstag bereits am 9. Das heißt, wir werden am 8. aufnehmen. Termine messen gibt es ja jetzt saisonal nicht. Nicht nur wegen der Fußball-Weltmeisterschaft nicht, sondern überhaupt nicht. Na, das ist nicht mehr die Saison.
Na, das ist jetzt mal...
Wirst du die WM ein bisschen geben als Sportfan?
Ja, natürlich. Also das ist ein Fixpunkt, die WM nicht live vor Ort, aber live geistig beim Nationalteam.
wenn wir jetzt noch weit ausholen würden, die USA als Veranstalter, kann natürlich geopolitisch auch was heißen für die nächsten Woche, so ein bisschen Entspannung unter Umständen, wenn man es oft bei Sportgroßereignissen gesehen hat, und dann geht der Blödsinn wieder weiter. Aber das möchte ich jetzt gar nicht so groß bewerten. Deiner Meinung nach, wer wird Weltmeister?
Österreich.
Ja, immerhin.
Ja, da bin ich ganz
Home-Bias.
Sicher.
Home Bias. Ja, und das sagt aber einer, der keinen österreichischen Titel wegen der Marktkapitalisierung im Portfolio
hat. Ja, aber es ist einfach das, ja, ist ein Patriot, ne?
Ist ja lustig. Ich glaube, ich habe einmal haben wir gesprochen über einen österreichischen Titel, lange bevor wir diese Serie gemacht haben, die AT&S. Du kannst dich vielleicht erinnern, du hast sie sogar kurz live gehabt. Zu Kurs, glaube ich, 25, dann ist sie gefallen auf 12. Und jetzt steht es bei 150. Also man sieht, wie kurzfristig diese Geschichten laufen.
Ja, das ist halt auch passt in den Technologiesektor gerade. Ja. Absolut, oder? Die haben aber eh lange gebraucht, dass sie das dann, aber jetzt.
Die waren mega unter Druck. Ja, vieles, ja. Vieles auch schiefgegangen und jetzt ein bisschen so ein Schaufelhersteller,
ja.
Muss man sagen. Ja, wir schließen für heute. Danke für dieses Update, für diese Neuausrichtung. Ich sage mal an euch da draußen, danke fürs Reinhören. Danke auch an den Louis fürs Zuhören, für das Nicken, für das freundliche Lächeln die ganze Zeit. Das tut auch gut irgendwie. Wenn und Richie, dir alles, alles Gute auch. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der Jingle liegt. Ich glaube, der liegt da und wir sehen uns Anfang Juli wieder. Und also, hoffentlich ist Österreich noch im Bewerb.
Ja, hoffentlich.
Aber gemäß deiner Prediction müsste das so sein, weil sonst geht es ja nicht aus mit dem Weltmeister.
Ja, muss fast so sein, ja. Ich möchte noch gleich auch Danke sagen für den Luis, dass er da das Praktikum bei uns da macht, bei der Mumag. Freut mich und macht mir Spaß, weil ich glaube, das ist auch so, dass sich junge Menschen nämlich so für Aktien und uns da interessieren. Ja. Uns zwei nämlich auch hier beobachten.
Wie man da schön. Irgendwas reden
kann. Ja, genau.
Ganz, ganz spannend. Gut, dann bleibt uns zum Abschluss wieder das hier. Und das machen wir jetzt auch noch. Tschüss, Luis. Tschüss, Richie, und tschüss auch von mir.
Ja, tschüss, Christian, und have a nice time with soccer. Tschüss. Inside Umbrella. Inside Umbrella.